Wieder Wochenende. Jolanda bedauert, Nina nicht noch näher kennengelernt zu haben. Sie war aus dem Laden gestürzt mit glänzenden Augen und einem Stapel Kassetten. Jolanda hatte sie an sich vorbeistreifen lassen, Ninas Adventskranz berührte sie und ihr war heiß geworden. Sie weiß heute nicht wie und nicht recht warum, aber sie hatte es geschafft, das schöne Mädchen zu sich einzuladen. Sie hatten in der Küche gesessen, gequatscht, Nina vor allem. Die kleine Tochter war über Nacht bei Oma geblieben und Jolanda hatte eine Flasche Wein aufgemacht, das Licht gelöscht. Sie musste Röchot-Kerzen anzünden. Nina trank nicht und war entsetzt, als Jolanda die Kerzen des Adventskranzes hatte anzünden wollen. Violette sollten es eigentlich sein, meinte Nina, nicht rote. Aber für dieses Jahr müssen die gut genug sein. Ob Nina katholisch war oder sowas? Jolanda fragte nicht. Sie hatte Nina angestarrt, ihre Hände, ihren Mund, das glatte, schwarz gefärbte Haar. Jolanda stellt eine Schale mit Nüssen, Lebkuchen und Mandarinen auf den Wohnzimmertisch. Sie sagt sich, dass sie es für ihre Tochter tut. Da die Kleine in einer Stunde erst heimkommt und es bestimmt nicht merken wird, zündet sie die erste Kerze des Kranzes noch einmal an und löscht die Lichter. Nina. Im Lauf des Abends hat sie ihr gestanden, dass sie auf die Liebe warte, die ganz große Liebe, die geheimnisvoll sein würde und wunderbar, für immer und ewig, kein Streit, jeden Tag Liebe, ein Fest, Zärtlichkeiten und sonst gar nichts. Nina hatte schnell aufgeblickt, weitergeredet von Fasten und Buße tun, genauen Regeln, die es doch gab für Advent. Jolandas Blick versinkt in der kleinen Flamme der Kerze und sie weiß, dass sie Nina nicht wiedersehen wird. Nina denkt nicht mehr an ihren Besuch bei der fremden Frau. In ihrem kleinen Zimmer in der Wege hat sie Tannenzweige aufgehängt. Ihre Mutter am Telefon wundert sich über Fragen nach Messen und Gebeten, Kerzen und heiligen Gesängen, die sich Nina gleich selbst beantwortet. Der Vater sagt, eine Phase. Ich glaube nicht, dass wir etwas falsch gemacht haben. Nie haben wir die Kinder mit sowas belästigt. Nach Arbeit und Ladenschluss streunt Nina in der Stadt und sieht nur Kirchen und Lichter. Der Wind, der andere ins Gesicht zu beißen versucht, treibt sie voran. Sie hat sich entschlossen. Zum ersten Mal in ihrem Leben wird sie in eine Mitternachtsmesse gehen.
Das ist eine Gruppe von Gutgesinnten hier in der Schweiz, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Kinder in der dritten Welt zu ernähren und uns zu bilden. Und das ist eigentlich durch einen Zufall zustande gekommen. Ich habe im Jahr 1964 einen Pater, und zwar einen indischen, nicht aber Europäer, kennengelernt. Und der hat ca. 45 arme Kinder um sich gesammelt. Waisen und Halbwaisen und Kinder aus allerärmsten Familien, die kaum ihre Kinder ernähren können. Und er hat mich dann gebeten, ihm beizustehen, um diesen Kindern die nötige Nahrung zu geben. Er hat sogar Mundharmonika spielen, manchmal, wie er mir geschrieben hat, damit die Kinder den Hunger besser überwinden können. Dann habe ich dem guten Mann 3 Jahre lang geholfen. Und nachher hat er mir einen Brief geschrieben, dass man mit 1 Franken im Tag ein Kind ernähren kann. Das hat mir den Gedanken gegeben, Paten zu sammeln. Und die Paten haben wir in der ganzen Schweiz gefunden. Und es sind dann mehr und mehr Kinder dazu gekommen. Nicht nur die Kinder von dem Pater. Bei ihm waren es ungefähr 190 Kinder schlussendlich. Und andere sind auch gekommen und haben gebetet. Und schlussendlich haben wir dann 2 Heime unterstützt und 2 Waisenhäuser und auch noch Kinder von den Armutsviertel, man nennt die Slums in Bombay. Und nachher andere Kinder von einem Dorf haben zum Beispiel die Schule besuchen, andere Nähkurse. Und junge Leute, Männer und Frauen, haben eine Ausbildung finanziert gekriegt. Zum Beispiel Lehrerinnen, Krankenschwestern, Ingenieure und sogar eine Ärztin.
Frau Steiner, ihr sagt Aktion Nächstenliebe, aber aus dem, was ihr mir jetzt gerade gesagt habt, schließt sich fast, dass ihr weitgehend alleinig das gemacht habt. Ist das richtig?
Das ist eigentlich viel einfacher gewesen, wenn ich das alleine gemacht habe und nicht das Komitee gebildet habe. Wir wollten nämlich nicht etwas machen auf Jahrzehnte uns, sondern einfach, solange es nötig ist. Ich bin aber auch immer nach Indien schauen, wo ist das Geld, ist die Hilfe, ist die Unterstützung eingesetzt wird und wie es eingesetzt wird.
Habt ihr in den letzten Jahren Erfolg gehabt? Hat es im Oberwallis einen Haufen Paten, wo ihr gesagt habt, also geht es nicht, wenn man auf schlechte Deutsch wollte sagen?
Ja, es hat im Oberwallis viele, aber es sind auch noch andere Gütgesinnte, zum Beispiel in Genf, in Lausanne, in Basel-Bären, ich würde sagen in der ganzen Schweiz, wo wir beigestanden sind. Und später, als dann noch andere Projekte dazugekommen sind, nicht nur Ernährung von Kindern, bin ich dann auch noch an die Porte klopfen von Organisationen.
Ihr habt jetzt das schon ein paar Jahre gemacht, Frau Steiner. Wie viele Jahre ist das jetzt eigentlich?
Da kann ich mit grosser Freude sagen, dass wir dieses Jahr das 30-jährige Jubiläum feiern.
Habt ihr da jedes Jahr völlig eine grosse Summe einziehen? Kann man wissen, wie viel das etwa war?
Also am Anfang war das natürlich sehr wenig. Wir haben mit wenigen Leuten angefangen. Es ist pro Jahr 5'000 nach Indien geschickt worden. Nachher, als ich dann mit 37'000 haben wir weiterfahren, musste ich doch oben schauen, ob alles richtig eingesetzt wird. Wir haben im Maximum pro Jahr ca. 280'000 nach Indien schicken. Das ist in den 30 Jahren gesamthaft ca. 4 Millionen Schweizer Franken.
Herr Dr. Dönni, ihr seid einen Brick gegangen nach Indien mit der Frau Steiner und ihr seid da im Auftrag von unserer Spende gegangen. Jetzt, was habt ihr so für einen Eindruck bekommen, da unten in Indien? Ich meine, Indien ist ja gross.
Ja, das kann man wohl sagen. Es ist ein ganz faszinierendes Land. Für mich ist der Monat in Indien sicher der Höhepunkt vom Jahr 1997 gewesen. Schon die Ankunft in Bombay am 1. Juli war ein ganz spezielles Erlebnis. Die Temperatur ist durch uns gegangen. Es war 30, 31 Grad. Aber die Feuchtigkeit war Raining Season, Monsun. Es war schon ein bisschen Waschküche. Aber wir haben uns sehr schnell daran gewöhnt. Wir sind den Tag in Bombay geblieben, um uns ein bisschen zu akklimatisieren. Und sind dann nachher direkt in den Süden, ganz in den Süden, im Brick gefahren, nach Tiruchirappalli. Da hat die Aktion Nächstenliebe schon seit langen Jahren das Kloster, was sie da unterstützt und unsere Spende da der für einen kleinen Beitrag leisten. Die haben uns also empfangen wie kleine Maharajas mit Garlands, also so Blumengirlanden, was sie immer angehängt haben. Halbe Dörfer sind da fast am Flughafen gewesen und haben ihn erwartet. Und da bin ich dort zum ersten Mal, das war meine erste Reise gewesen, auf Indien, Frau Steiner war schon das 14. Mal da gewesen, habe ich das richtig indisches Leben können erfahren genießen. Also, da gibt es ein Episode mit dem Duschen und mit dem Baden. Frau Steiner, könnt ihr das vielleicht erzählen? Ich habe mich nämlich sehr amüsiert über meine Unbeholfenheit. Frau Steiner, erzähl dir mal.
Ja, der Herr Dönni ist schweissgebadet und zu mir kam und gesagt, kann man da nicht irgendwas baden? Und die Schwester hat mir sofort gesagt, wo will ich zeigen, das Bad? Und dann ist der Herr Dönni eingegangen, schaut umeinander und sieht nie noch kein Bad. Und dann sage ich, wohl, das ist eben das indische Bad, das er hier nehmen müsste. Und das besteht aus folgenden Bestandteilen. Ein grosser Zuber und ein kleiner Zuber. Und ein dritter mit heissem Wasser. Der Herr Dönni hat mich ganz entsetzt angeschaut und nicht gewusst, was er mit diesen drei Zubern machen soll. Dann habe ich ihm erklärt, dass er zuerst das heisse Wasser mit kaltem mischen müsse und nachher mit dem kleinen Zuberli das Wasser über Schicht gießen wie ein Dusch.
Ich will nicht annehmen, dass jetzt ihr dabei seid, vor allem baden. Herr Dönni, wie ist das genau? Ihr habt das Projekt gehabt, wo ihr natürlich etwas geholfen habt, nehme ich an.
Ja, das sind einfach mal erstens die Klosterfreie gewesen, Rosarian Sisters, ist ein Orden, was hier gar nicht gibt in Europa, soweit ich weiss. Die sind, leben wirklich in Armut, wie ich fast nicht vorstellen da unten. Die und ihre männliche Gegenpart, die Rosarian Brothers, da sind wir vorbeigegangen und geschaut, was die da mit dem Geld, das Frau Steiner reingeschickt hat, gemacht haben. Sie haben zum Beispiel eine grossartige Kapelle, also schon fast eine Kirche, Platz für 200 Personen, haben sie gebaut. Das war wirklich eindrücklich gewesen. Und von da aus sind wir dann auf Madras oder Chennai, wie man hier sieht, gegangen. Und da hat es dann, wenn ich finde, ein ganz faszinierendes Projekt von der Frau Steiner, nämlich für blinde Kinder, dass sie da können, die Blindenschrift lehren und überhaupt eine gewisse Ausbildung bekommen, weil es gibt da natürlich nicht eine Art Einfall oder so in Indien.
Hat es da an diesen Orten, wo ihr gewesen seid, einen Haufen Katholiken?
relativ wenig bis sehr wenig. In absoluten Zahlen sind das natürlich gleich noch ein paar Millionen, aber auf die Gesamtbevölkerung gerechnet ist das in etwa 1%, 1-2% von der Bevölkerung.
Wenn ich das richtig verstehe, wird also die Aktion Nächstenliebe eigentlich auf zwei Säulen arbeiten. Ihr dürft entweder Entwicklungshilfe leisten oder ihr dürft auf der anderen Seite Missionsarbeit, also Verkündigung des Glaubens fördern. Ist das richtig, Frau Steiner?
Jawohl, Herr Doktor, das ist richtig. Zuerst haben wir natürlich angefangen mit Entwicklungshilfe, das ist eben die Kinder. Und später haben wir euch Einfamilienhäuser gebaut für Obdachlose. Und dann haben wir auch noch andere Gebäude finanziert, zum Beispiel ein Haus für 70 geisteskranke Frauen, eins für betagte Männer und ein Hostel für Töchter, die in die Stadt kommen, zum Studieren oder zum Arbeiten. Dann eine Krankenstation für TB-Kranke. Eine Wohnung ist gekauft worden in Bombay für Sozialarbeit und so weiter. Es war mir eine grosse Freude, dass wir auf missionarischem Gebiet auch etwas leisten durften. Es war eigentlich nicht gewollt, aber es ist einfach an einem herangekommen und man wollte nicht Nein sagen. Und die Hilfe von oben hat uns schon die finanziellen Mittel in die Hand gespielt. So haben wir zum Beispiel eine kleine Kirche in einem Dorf von Andhra Pradesh finanzieren können, die eben, wie der Herr Dr. Dönni schon gesagt hat, eine grössere bei den Rosarian Fathers. Und mitfinanziert haben wir eine in Kerala. Und in einer Kathedrale haben wir den Altar und die zwei Stehpulte finanziert. Zur missionarischen Tätigkeit könnte man vielleicht euch sagen, dass wir 6 Fahrzeuge vermittelt haben, zum Teil durch MIVA. Denn die Priester haben sehr oft mehrere Pfarrien, die sie besuchen müssen. Und das ist so ein Fahrzeug sehr wichtig. Und etwas, was vielleicht noch so interessant ist, es ist eine Frage gekommen, ist, mit Lautsprechern zu befassen. Ich habe gesagt, nein, das ist nicht unser Gebiet. Und schlussendlich habe ich doch eingewilligt und der betreffende Priester hat Lautsprecher mit Mikrofon gekriegt. Denn er ist auf einem Camion in einen Haufen Pfarrien gegangen, respektive Dörfer, wo noch gar keine Pfarrien sind, und hat da gepredigt. Und so ist es passiert, dass ganze Dörfer sich zum Christentum bekehrt haben.
Herr Dönni, Frau Steiner hat gerade vorher erzählt, dass sie da unten auch armen Kindern helfen. Arme Kinder scheinen in Indien wirklich ein grosses Problem zu sein. Was sagen die zu dem Thema?
Das ist wirklich geht dem unter die Haut, wie man die Scharen von Kindern sieht, in jeder Ecke, überall als Kinder, und zwar zum Teil in erbärmlichsten Zuständen. Ausgehungerte, verlotterte Kleider, falls sie überhaupt irgendetwas haben. Und da hat mir eine Woche, als wir in Goa oder in der Nähe von Goa waren, haben wir einen besonderen Eindruck gemacht. Wir waren da im Waisenhaus, St. Joseph's Boys Home heisst das. Das ist vor etlichen Jahren schon mit Hilfe der Frau Steiner gegründet worden und hat sich in der Zwischenzeit zu einer beachtlichen Institution entwickelt. Es hat da ungefähr 200 Waisenkinder, verschiedene Altersstufen, von 2-3-Jährig bis ungefähr, was soll ich sagen, so 14-15-Jährige. Und daneben ist auch noch ein Schulexternat, das ist ja so ein Internat und daneben noch eine Schule. Und so eine Schule mit einem, wenn ich mich selber überzeugen kann, mit wirklich einem hohen Niveau. Ich bin da so ein bisschen mit dem, wie soll ich sagen, mit der blasierten Einstellung von einem Europäer in die Schule gegangen, mal mit dem Schulinspektor gespielt. Und habe da gedacht, ja, was die da durchnehmen, das ist etwa so heavy Schulniveau. Aber das war überhaupt gar nicht der Fall gewesen. Die 13-14-jährigen Kinder haben da Sachen gemacht, gerade zum Beispiel in der Mathematik und sogar im Französisch, was wir im Kollegium so für Mittelstufe vermitteln. Die haben da einen unglaublichen Willen, die Kinder aus dem Elend rauszukommen, sich aufzuschaffen.
Tut der Staat denen nichts helfen? Sind das eigentlich rein konfessionelle Schüler in dem Moment?
Konfessionelle Schüler nicht unbedingt, weil es werden Schüler von aller Konfession angenommen. Aber das Lehrpersonal, das ist katholisch. Der Staat unterstützt wenigstens die Lehrersalär. Die werden gezahlt, aber der ganze Rest, was das Internat betrifft oder das Krankenpersonal, die Medikamente und so weiter für 200 Kinder, das gibt jedes Jahr natürlich grosse Kosten. Da tut sich der Staat überhaupt nicht beteiligen.
Ihr habt noch ein anderes Projekt unten gehabt. Ihr habt mir, glaube ich, eins gesehen in der Nähe von Goa, wo ihr ein bisschen näher habt angeschaut. Aber habt ihr vielleicht noch sonst irgendwie zu der Frage?
Ja, wir sind von Goa uns mit dem Auto, der Bischof war ein Chauffeur in Emeritus, sind wir etwa 3-4 Stunden über Berge gefahren nach Belgaum. Und in Belgaum hat es ein Waisenhaus, wo auch wieder Frau Steiner wesentlich mitbeteiligt ist. Also ich glaube, ich kann fast mehr darüber erzählen, als ich.
Ist denn der Bischof von Belgaum, ist das ein noch aktiver Bischof? Wir haben den heute in der Zeitung gesehen. Ist das ein aktiver Bischof noch?
Ja, das ist sehr ein aktiver Bischof, ein junger Bischof. Ich schätze ihn etwa so 45. Er war vorher Direktor von einem grossen Krankenhaus und macht das, wie ich das beurteilen kann, seine Sache sehr gut.
Ist das eine Diözese? Belgaum?
Jawohl, Belgaum ist eine relativ junge Diözese in Indien, sehr eine arme Diözese, weil die wenigen Christen, die es in der Region gibt, die kehren ja nicht ab zur Oberschicht, sondern schon eher Unterschichtsleute, und die können also unmöglich dieses Waisenhaus mit ihren eigenen finanziellen Mitteln tragen. Das geht nicht. Die brauchen wirklich die Hilfe von Europa und schwerpunktmässig von der Schweiz.
Frau Steiner, ihr kennt den Herrn Bischof von Belgaum schon längere Zeit.
Ja, der Bischof, von dem der Herr Dönig geredet hat jetzt, das ist eigentlich ein neuer Bischof. Der ist erst seit einem Jahr da. Ich war befreundet mit dem vorhergehenden. Und der ist heute in seinem Vaterhaus in Goa. Und da sind wir abgeholt worden vom jetzigen Bischof, den ich ja auch bereits kennt habe, wie Herr Dönig gesagt hat. Und da sind wir nach Belgaum gefahren und konnten feststellen, dass der jetzige Bischof die Aktivität vom Vorhergehenden übernommen hat. Es ist neben dem Heim, das der Herr Dönig mit mir besucht hat, wäre noch anders. Aber das haben wir nicht mehr Zeit gehabt, zu besuchen. Und jetzt haben wir beschlossen, dass wir neben dem Haus, das wir für die Beginne finanziert haben, im letzten Jahr, im 1998, noch eins finanzieren für die Buben. Denn das Gebäude, das wir besichtigt haben, ist ja bereits am Zusammenbrechen. Und das ist eine Gefahr für die Kinder. Jetzt müssen wir schauen, wie wir zu diesen finanziellen Mitteln kommen. Die sind natürlich im Vergleich zu der Schweiz sehr gering. Aber wenn wir sie zusammenbringen müssen, eben doch beträchtlich.
Weil wir hoffen, dass es da tatsächlich die Hilfe gibt. Ihr seid ja dran am Sammeln, gell? Tut ihr jetzt schon zu Weihnachten sammeln oder wenn sammelt ihr?
Ich schreibe jede Weihnacht einen Rundbrief schreiben an alle, die mitmachen. Wir sind zu Zeiten, wo wir die meisten Spender waren, ca. 350 Personen waren. Jetzt sind wir etwas weniger, weil ich eines Tages ja aufhören mit der schweren Arbeit, alterswegen. Aber nicht nur die Spender haben mich unterstützt, sondern ich habe mich gezwungen gesehen, auch bei den Organisationen anzuklopfen. Zum Beispiel das Fastenopfer hat euch geholfen und Caritas hat für Milchpulver sich eingesetzt und der Dersom hat euch Hilfe gespendet und so weiter. Es sind noch verschiedene andere Organisationen.
Herr Dönni, ihr und Frau Steiner sind auf eigene Kosten nach Indien gegangen, aber doch im Auftrag eben von diesen zwei Werken, von Aktion Nächstenliebe auf der einen Seite und unsere Spende auf der anderen Seite.
Ja, seit ein paar Jahren haben wir jetzt auf dem Subkontinent einen Ablecker. Und zwar werde ich vermittelt bekommen von der Frau Steiner, eben Aktion Nächstenliebe. Es ist das Housing Project, das wir unterstützt haben, Obdachlosen. Frau Steiner wird da sicher noch mehr dazu sagen. Und für das nächste Jahr wollen wir das Waisenhaus in Belgaum unterstützen, wo aber der Bischof in der Zeitung euch abgebildet war. Und da werde ich ganz speziell der Bregenzis Merci sagen. Dieses Jahr ist nämlich das Lotto, wo die Bregenzis, also die Studentenverbindung vom Kollegium, jedes Jahr im Advent durchführt, ist für das Projekt gesammelt wurde und es sind über 3'000 Franken zusammengekommen und da wollte ich also der Bregenzis und ihrem Senior, dem Thomas Vicentini, speziell Merci sagen.
Frau Steiner, ihr seid angesprochen, obdachlose Projekte, oder? Es gibt noch mehr in Indien, wo ihr die helfen, den Armen, die kein Haus haben, kein Dach über dem Kopf haben.
Ja, wir haben gesagt, man kann nicht nur Kinder ernähren und kleiden und ausbilden. Die Kinder gehen ja mal heim und danach müssen sie doch ein Obdach haben. Und ich habe da ganz viele Familien getroffen, die haben nicht einmal eine Hütte. Die wohnen unter einem Baum, die wohnen am Wegrand. Und da war da eine Schwester, die hat gemerkt, dass wir da helfen und ist gekommen und hat gesagt, wenn ihr uns helft, will ich so ein Projekt aufziehen. Und dann haben wir Geld geschickt, so viel wie möglich, und sie hat Land gekauft, Brunnen graben, Häuser erstellt. Und jetzt haben wir über 200, sogar 300 und 400 Familien können helfen. Die einen, die gar nichts hatten, haben das Haus total bezahlt gekriegt. Das ist natürlich sehr, sehr wenig. Maximal 5'000 Franken. Sogar noch weniger, wenn es kleiner sind, die Häuser. Und nachher haben wir noch Boden gekriegt vom Bischof. Wir haben nachher noch von einer reichen Frau gekriegt. Und immer, wenn ich gemeint habe, jetzt können wir stoppen, jetzt ist die Geschichte fertig, ist es immer wieder von vorne losgegangen. Und dann haben wir auch noch zwei Sozialzentren bauen. Und da kommen die Geistlichen, die Leute unterrichten. Es kommt der Doktor, die Krankenschwester und die Leute selber können da zusammenkommen zu irgendwelchem Zweck. Und das gibt so ein Dorfleben. Und auch die von der Umgebung sind immer herzlich eingeladen.
Was mich erstaunt ist, dass ihr einmal am Anfang gesagt habt, dass man da unten mit einem Franken im Tag jemanden ernähren kann. Wie ist denn das möglich?
Ja, das ist natürlich möglich, weil die Kost sehr, sehr einfach ist. Die Kinder haben natürlich nicht jeden Tag Kotelett und so weiter. Die haben nur Reis und Soße und Gemüse. Und wenn man das natürlich für 100 bis 200 Kinder macht, in einem grossen, grossen Topf, so ist das natürlich möglich, dass mit dem Geld rauskommen. Wohl das so lange?
Seid ihr da unten an, auf dieser grossen Reise, das war immerhin fast ein Monat gewesen, oder ein guter Monat sogar, seid ihr da euch Walliser Missionarinnen oder Missionar begegnet?
Also, diesmal nur indirekt. Wir sind auch wieder in der Nähe von Goa, das war so ein bisschen der Schwerpunkt von unserer Reise. Sind wir in ein Altersheim vorbeigekommen, das von den Ursulinerschwestern geführt wird. Wobei es hat selber keine Walliser Ursuline da gehabt, vor allem nicht in dem Zeitpunkt, wenn wir sie da waren. Aber immerhin wird doch ein Werk gesehen, das von den Ursulinerschwestern geführt wird.
Jetzt ist es doch so, dass an Weihnachten, wo jetzt wir bald einmal sind, im Wallis immer unter der Etikette Weihnacht des Walliser Missionars gesammelt wird. Frau Steiner, warum die jetzt hier nicht in erster Linie aber die Aktion unterstützen, sondern selber etwas machen? Selber etwas machen, das ist offenbar das Schlagwort.
Ja, die Frage will ich gerade beantworten, sobald ich gesehen habe und bestätigt habe, wie die Walliser Missionarinnen und Missionare grossartige Arbeit leisten in Indien. In früheren Jahren, als wir noch nicht so viele Projekte hatten, bin ich jedes Mal auch nach Pune gegangen. Und da konnte ich die Werke der Ursuline in Brig besuchen. Damals waren es ca. 6 Schwestern und heute sind nur mehr 2 und die sind eben in Pune. Und so haben wir eben jetzt mal in dem Altersheim, das der Herr Döni mit mir besucht hat, keine antreffen. Und dann ist auch noch der Herr Pater Felix Klöse in Pune, den ich ebenfalls einige Male besucht habe im Papal Seminary, päpstlichen Seminar. Und der tut euch ganz wunderbare Arbeit leisten. Er hat euch ein Dorf gebaut. Und als ich das vor vielen Jahren gesehen habe, habe ich mir so im Herzen den Wunsch geäussert, ach, wenn ich euch so etwas könnte machen. Und zu meiner grossen Freude ist das nachher euch realisiert worden. Einmal, als wir unterwegs waren, die Schwester Augustin von der Ursuliner, sind wir auch mit dem Herrn Pater Bacher zusammengekommen. Und da war eine ganz, ganz grosse Trockenheit. Und der Herr Pater Bacher war gerade mit den Mitgliedern der Regierung zusammen, um Lösungen zu finden, wie man diesen Leuten zu Wasser verhelfen kann, mit grossen Lastwagen. Und dann haben wir miteinander etwas gegessen und zusammen gewesen. Und dann konnte ich sehen, wie euch er grossartige Arbeit leistet. Euch natürlich mit dem Herrn Pater Volke bin ich oft zusammengekommen. Das war auch wieder in vorhergehenden Jahren, weil jetzt ist er ja in der Schweiz. Und all die Walliser, ich kann nur sagen, die zu unterstützen, sie leistet eine grossartige Arbeit. Ich selber habe einfach, das ist so einfach mir am Weg gelegen, nur ihn unterstützt, solche, die nie eine Hoffnung haben, Hilfe zu kriegen. Und darum habe ich einfach da geholfen. Und es ist beides recht, ob ihr jetzt einem Missionar aus dem Wallis helft oder jemandem vom Land selber. Die Hauptsache ist, dass die Armen die Hilfe kriegen.
Es kommt also offenbar darauf an, dass wir alle zusammen helfen, die grosse Not, die in dem Land ist, irgendwie aufzuheben. Ein Schlusswort, hätte jemand von Ihnen noch etwas sagen zum Schluss? Herr Döni?
Ja, als Lehrer müssen wir immer das letzte Wort haben, darum auch hier. Ich habe sicher einen Teil von meinem Herzen in Indien gelassen. Und ich hoffe, dass das nicht meine letzte Reise war nach Indien. Es ist ein grossartiges Land. Und wenn man sieht, was relativ mit wenig Hilfe man viel Grosses machen kann, wie Frau Steiner gesagt hat, mit 360 Franken kann man ein Kind ein ganzes Jahr ernähren. Das gibt ihm natürlich auch Mühe und Courage, da weiterzufahren. Und ein grosses Merci an alle, die immer spendend und uns unterstützt sind. Vergelt's Gott, schöne Adventszeit.
Ich wollte euch eben alles Gute sagen für eure Aktion und für euren Einsatz gratulieren. Wollen wir hoffen, dass ihr Erfolg habt. Indien bräuchte ich offenbar alle. Merci vielmals, dass ihr zu Radio Rotto gekommen seid. Und ich darf jetzt nochmal am Schluss Musik spielen aus Indien.